Ich weiß nicht, ob ihr diese Dinger kennt. Ich habe auch eins mitgebracht. So vor 20, 30 Jahren thronten die als Staubfänger in vielen Wohnzimmern. Mittlerweile sind sie ein wenig in Vergessenheit geraten und laufen jetzt unter dem Titel 3D Pin Art, also 3D Stecknadelkunst oder so etwas. Das Schöne daran ist, dass man allerlei Dingen Gestalt geben kann. Man hat hier einfach so ein Nagelbrett mit, keine Ahnung, 1500 solchen Nadeln oder so und dann drückt man seine Hand da drauf und plötzlich kriegt etwas Gestalt. Kann man seine Hand auch wieder rausnehmen. Für die, die das hier nicht so gut sehen, habe ich das da mal gemacht. Ich stelle das mal hier. Ich hoffe, es hält. Inspiriert Leben, dass Christus Gestalt gewinnt. Astrid hat es schon gesagt, das ist das Jahresthema des Bundes. Wir arbeiten seit einigen Jahren mit solchen Jahresthemen und sie hat auch schon die Quelle verraten, wo wir es herhaben. Das haben wir uns nicht einfach aus den Fingern gezogen, sondern es hat einen biblischen Bezugspunkt und der steht im Galaterbrief. Wir haben aber nur einen Teil des Verses rausgenommen. Den anderen Teil haben wir dezent unter den Tisch fallen lassen, weil er sich für ein gewinnendes Motto nicht so ganz eignet. Da heißt es nämlich, meine Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre oder um die ich immer wieder die Schmerzen einer Geburt erleide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Die Frauen hier, die schon ein Kind zur Welt gebracht haben oder die Hebamme, die wird jetzt wahrscheinlich sagen, lieber Paulus, weißt du eigentlich, wovon du redest? Nein, weiß er nicht. Und wie wenn Männer das manchmal so machen, sie übergehen das galant und hauen einfach einen raus und gucken mal, ob sie damit einen Punkt landen. Die Geburtsschmerzen kennt er nicht, aber er hat irgendwie tatsächlich so etwas Ähnliches erlebt mit den Galatern. Er ringt um diese Gemeinde. Das ist ein emotionaler Brief, den er schreibt. Wenn man den Galaterbrief mal im Ganzen liest, dann stellt man das fest, dass er sehr steil einsteigt und seinen Lesern erstmal einen vor den Latz ballert. Warum? Welchen Grund hat er dafür? Den erfahren wir auch im Galaterbrief, und zwar ein paar Verse vorher im Kapitel 4. Da teilt er nämlich mit, warum er hier so emotional reagiert. Der Grund dafür ist, dass seiner Meinung nach die Galater das Evangelium aufs Spiel setzen. Und zwar aus folgendem Grund. Zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kanntet, dientet ihr denen, die ihrer Natur nach noch nicht Götter sind. Nun aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr beachtet bestimmte Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Der Hintergrund hier ist, dass Paulus auf einer seiner Missionsreisen das Evangelium nach Galatien gebracht hat. Das ist irgendwo in der heutigen Türkei. Und er traf dort auf Menschen, die einen heidnischen Hintergrund hatten, aber diverse religiöse, kulturelle Konventionen, an denen sie hingen, die ihr Leben geprägt hat. Einige davon lässt er hier anklingen, Zeiten, die sie beachten und so weiter. Und das Evangelium von Jesus Christus sagt diesen Menschen, in Christus, im Glauben an Christus seid ihr frei. Halleluja. Und offensichtlich hat diese neue Freiheit des Glaubens die Galater überfordert. Es war zu viel, zu ungeheuer, zu ungeborgen, zu weiter Raum. Und was macht man dann, wenn man plötzlich in einem Feld steht, wo nichts ist? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Wanderung gemacht habt irgendwo auf großer Höhe und plötzlich feststellt, huch, das geht aber ganz schön runter hier. Man greift instinktiv nach einer Sicherheit. Irgendwo ein Geländer, irgendetwas, woran man sich festhalten kann. Und dieser Reflex, der sah bei den Galatern so aus, dass sie nach dem griffen, was sie aus ihrem Leben kannten. Nämlich ihre Gewohnheiten, ihre sicheren Regeln, ihre Ordnungen, ihre Gesetzmäßigkeiten, die bis dahin ihr Leben getragen hatten. Und Paulus diagnostiziert hier, dieser Reflex wird zu einem Salto rückwärts. Aus der Freiheit der Kinder Gottes zurück in die Knechtschaft. Und das ist eine starke Diagnose. Ihr Galater, ihr haltet euch nicht einfach nur an etwas fest, ihr unterwerft euch Gesetzmäßigkeiten. Und wenn etwas ein Gesetz ist, ein drückendes Gesetz, dann macht es unfrei. Dann geht es sogar so weit, dass er sagt, wenn ihr diesem Pfad folgt, dann verblasst die Gestalt Jesu Christi unter euch. Es mag euch hilfreich erscheinen, es mag euch vermeintlich Sicherheit geben, aber in Wahrheit landet ihr in einer neuen Knechtschaft. Und die Gestalt Jesu Christi, die verblasst, die verschwindet. Der Reflex der Galater ist, glaube ich, für uns gut nachvollziehbar. Man kann da sagen, ja, ich kann das verstehen, dass man so reagiert. Und trotzdem verbirgt sich hinter diesem Griff nach vermeintlicher Sicherheit, nach vermeintlichen Ordnungen und Regeln ein großer Irrtum. Der Irrtum nämlich, dass wir davon ausgehen, unser Leben kriegt dann eine gute Gestalt, eine ansehnliche Kontur. Unser Glaube ist dann gut und richtig, wenn wir möglichst viele Dinge einhalten, wenn wir möglichst vielen Regeln folgen, wenn wir den Erwartungen dienen und die Erwartungen erfüllen, die uns vielleicht unterschwellig begegnen oder auch ganz explizit, die andere in unser Leben hineingelegt haben oder die wir uns womöglich selber geben. Dann, wenn wir an unserem Leben und unserem Glauben rumkneten, wie an so einem Stück Knete, dann kriegt es Gestalt, dann ist der Glaube gut, dann ist er ansehnlich, dann ist er fromm. Und Paulus entlarvt das als ein Irrtum. Es gibt aktuell ein Buch von Theologen von der CVJM-Hochschule in Marburg, Tobias Künkler und Tobias Feigs, die untersucht haben, warum sich Menschen vom Glauben abwenden. Also nicht Bekehrungsgeschichten, sondern Entkehrungsgeschichten untersucht haben. Es ist ein bedrückendes Buch, weil es manches an Gemeindekultur und Frömmigkeit entlarvt. Ich habe nur ein Zitat rausgesucht. Da wird eine Frau zitiert, eine junge Frau, die sagt, sie, also die Christen, denen sie begegnet ist in ihrem Leben, sie reden irgendwie von Freiheit. Gott und Glaube machen frei, aber gleichzeitig stellen sie so viele Regeln und Gesetze auf, die man alle einhalten muss, weil man sonst nicht mehr bei Gott ist. Und das war für sie ein entscheidender Grund, sich zu verabschieden. Weil ein permanenter Druck da ist, permanente Erwartungen, permanente Regeln, die so unter dem Tisch herumgereicht werden. Und sie verstärken das Gefühl, das wir alle doch in unserem Leben kennen, dass wir oft das Gefühl haben, wir genügen doch ohnehin nicht. Es gibt so vieles, was uns nicht gelingt, es gibt so vieles, was vorläufig bleibt, es gibt so viel, woran wir schuldig werden, was wir anderen Menschen eigentlich am Guten tun sollten und beim Besten mühen und gelingen. Es will einfach nicht so werden. Das, was die Galater da gemacht haben, das ist uns fern. Das, was wir vielleicht auch im alttestamentlichen Gesetz lesen, die Tora vom Sinai, das ist uns vielleicht auch fern. Opfer und so weiter, das machen wir nicht mehr. Wir schmeißen einen Grill an, aber mit den Brandopfern, die haben wir hinter uns gelassen. Und trotzdem kennen wir, glaube ich, diesen Reflex. Diesen Reflex, möglichst gut dazustehen, auch vor Gott, möglichst gut dazustehen und irgendwie zu genügen. Und wenn uns das aus unserem Glaubensleben nicht bekannt ist, dann kennen wir es vielleicht aus anderen Lebensbereichen. Ich bin vor einer Weile auf ein Buch gestoßen von einem Soziologen, das den Titel trägt, Das unternehmerische Selbst. Und da geht es darum, dass er beschreibt, wie Menschen eigentlich ein Selbstbild entwickeln in unserer Gesellschaft, in der sie in allen Lebenslagen kreativ, flexibel, eigenverantwortlich und risikobewusst handeln und sich kundenorientiert verhandeln und permanent sich selbst optimieren. Und wenn man mal in einen ganz anderen Lebensbereich hineinguckt, in den Bereich der Social Media, der sogenannten, da kann man feststellen, dass Menschen sehr viel damit beschäftigt sind, Statusbilder von sich selbst hochzuladen. Ich habe gelesen, dass jugendliche Teenager bis zu 30 Bilder pro Tag dort platzieren. Lassen wir es ein Drittel sein. Oder von mir aus auch nur 7 oder 5. 5 Versuche, möglichst gut dazustehen, damit andere einen Haken drunter setzen, den Daumen nach oben markieren, zu Followern werden. Selbstinszenierungen, die uns möglichst gut dastehen lassen, damit uns andere toll finden und wir respektiert und anerkannt werden. Gestalt gewinnen, unserem Leben eine gute Gestalt geben. Und nun sagt der Apostel Paulus, Jesus Christus gewinnt Gestalt nicht durch all diese Versuche, sondern er gewinnt einzig und allein Gestalt in und durch die Freiheit, die Jesus Christus uns im Glauben schenkt. Und deswegen ist dieses Jahresthema des Bundes nicht ein weiterer Versuch, dass wir unser Leben selbst optimieren, kein neues Prinzip der Selbstoptimierung, sondern es ist eine Einladung, diese Freiheit zu atmen. Und Paulus hämmert das den Galatern im 5. Kapitel nochmal richtig ein, nachdem er eine große Argumentation da geliefert hat in Kapitel 4, warum wir nicht mehr unter dem Gesetz leben, dass er dann zu dem Schluss kommt, denn zur Freiheit hat uns Christus befreit. Zur Freiheit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen, wie auch immer die Knechtschaft aussieht, unter welches Gesetz ihr euch auch immer begeben wollt. Es ist also die große Einladung, die Freiheit der Kinder Gottes, die Christus uns eröffnet, überhaupt erstmal anzunehmen, in sie einzutauchen. Und das auch mal auszuhalten, dieses Gefühl der Unsicherheit, der Ungeborgenheit, der neuen Freiheit, die wir da haben. Und dann fröhlich und mit großem Gottvertrauen und mit großem Mut in ihr zu leben. Und ich höre an dieser Stelle schon immer die Einwände, auch wenn sie keiner laut ausspricht. Ja, aber da muss doch noch was kommen. Ja, aber das führt doch alles in die Beliebigkeit. Ja, aber was... Und so weiter. Aber an dieser Stelle zählt nicht das Ja-Aber, sondern man kann sagen, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, die ist nicht konturlos, sondern sie macht uns christusförmig. Wir können jetzt tun und lassen, und normalerweise sind wir gewohnt, den Satz so zu beenden, tun und lassen, was wir wollen. Aber unter Christus müssten wir den Satz so fortführen, dass wir sagen, wir sind nun frei zu tun und zu lassen, was Christus will. Durch den Geist, durch die Liebe zu ihm, durch die Liebe, die er uns schenkt und in unser Leben hineinlegt. Und die Frage an uns ist, wie sehr das in unserem Leben schon Raum gewonnen hat. Oder wie sehr wir heimlich oder ganz sichtbar für uns selbst und auch für andere Menschen irgendwelchen frommen Programmen folgen. Selbstwunschbilder, Selbstinszenierungen, auch die sonntäglichen Selbstinszenierungen, die sind ja auch schön, wenn man in die Gemeinde geht, nicht? Sich noch den Heiligenschein zurechtrücken und das Sonntagsgesicht aufsetzen und all das, was wir da so drauf haben. Und ich stelle fest, dass viele Menschen anderen Mottos folgen als dem Motto inspiriert leben, dass Christus Gestalt gewinnen kann, sondern vielleicht angestrengt leben, damit ich endlich so toll sein kann wie die anderen. Möglichst fromm leben, damit ich auch in der Gemeinde gut dastehe. Oder auch vor mich hin leben, damit meine Träume nicht enttäuscht werden. Oder in manchen Berufskontexten gehetzt leben, damit ich auch noch die letzte Minute meines Lebens dem Gott der Effektivität opfern kann. Oder, ist auch gerade sehr beliebt, mit falschen Parolen leben, damit ich mich nicht der Realität stellen muss. Wie auch immer die Lebensmottos aussehen, die sich vielleicht bei dir von Zeit zu Zeit melden, die Freiheit in Christus sprengt dieses Korsett. Und es lädt uns ein, in diesen großartigen Raum der Freiheit hineinzugehen, den er uns eröffnet. Durch Gottes Gnade sind wir schon etwas und wir müssen es nicht erst werden. Und damit das nun nicht einfach alles heiße Luft ist oder warme Worte, warme, fromme Worte, deswegen verweist uns Paulus in seinem Galaterbrief auf einen ganz entscheidenden Punkt, dass er nämlich sagt, das, was da Gestalt gewinnen will in deinem Leben, das ist schon da. Im zweiten Kapitel sagt er einen erstaunlichen Satz oder formuliert er, schreibt er einen erstaunlichen Satz, nämlich ich lebe, also ich, Paulus, lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich lebe aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Es gibt ein Fundament, das bereits da ist, das wir selbst nicht legen, machen und zimmern müssen, sondern das Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und das ist ein Unterschied zu aller Welterfahrung, zu aller Lebenserfahrung, die wir sonst in anderen Kontexten machen, dass wir uns nicht erst beweisen müssen, dass wir nicht erst etwas liefern müssen, sondern dass im Glauben diese Grundlage einfach da ist. Für uns, in uns, sie ist da. Wenn man das nochmal an diesem schönen Ding deutlich machen will, dann könnte man sagen, ich nehme für Christus jetzt mal dieses Herz. Dann könnte man sagen, dieser Christus in uns, der ist hier. Der ist da. Und vielleicht ist er nach außen noch nicht so gut sichtbar. Aber er wartet nur darauf, dass im Laufe unseres Lebens er Gestalt gewinnen kann. Dass er sozusagen sich durchdrückt in unserem Leben. Dass wir so fröhlich, so kindlich, so mutig glauben, dass seine Wirklichkeit in unserem Leben mehr und mehr sichtbar wird, Kontur kriegt, Gestalt gewinnt. Diese unsichtbare Wirklichkeit, von der Paulus spricht, das ist die tiefste Realität über unser Leben. Das ist eine Wirklichkeit, die, auch wenn sie unsichtbar ist, trotzdem da ist. Und kein bildgebendes Verfahren der modernen Medizin wird uns diesen Christus in uns irgendwie zeigen können. Ich hatte vor einer Weile wieder das zweifelhafte Vergnügen, so ein MRT zu machen. Da wird man dann in die Röhre geschoben und komplett durchgeleuchtet. Und es tauchen so allerlei Sachen auf, die man gar nicht wissen will. Aber eins taucht mit Sicherheit nicht auf. Der Christus in uns. Aber er ist da. Und er ist die größte und tiefste Lebensrealität, die wir haben. Und diese heilende, diese versöhnende Kraft in unserem Leben, die will Gestalt gewinnen, die will das ganze Leben einholen und umfassen. Und im Glauben, einzig und allein im Glauben, in dem kindlichen Vertrauen darauf, dass wir uns daran hängen, da wird das Wirklichkeit für uns. Als Freikirchler haben wir so eine Tendenz zu einer Frömmigkeit, die ich manchmal etwas salopp als Baumarktfrömmigkeit beschreibe. Wir haben immer ein Projekt am Laufen. Wir müssen immer was machen. Immer irgendwas produzieren, tätig sein, aktiv. Noch ein Kreis, noch was und noch was obendrauf. Hämmern, sägen, bohren, anbringen. Und die ist gut, die Frömmigkeit, die beschert uns ganz viel Gutes und Segen, weil sie dazu beiträgt, dass manche praktische Dinge auch einfach passieren. Aber an entscheidenden Stellen kommt es darauf an, in diesen Reichtum einzukehren, den Christus in unser Leben hineinlegt. Sich an ihm zu freuen, in ihm zu baden, ihn auszukosten und wirklich ganz und gar in unser Leben zu integrieren. Ich habe dabei, als ich darüber nachdachte, an einen Comichelden meiner Kindertage gedacht, der nun alles andere als fromm ist, ein eher zweifelhafter Charakter, jähzornig, aufbrausend, geizig. Aber wenn er eins kann, dann ist es im Reichtum baden. Ich ahne schon, worauf... Ihr erkennt meine Beschreibung wieder, auch andere haben diese Comics gelesen. Nicht? Und dieser elende Geizkragen, Speicher voller Gold. Aber er genießt es, in seinem Reichtum zu baden. So, natürlich, darum geht es nicht. Aber dieser Genuss, in dem Reichtum zu baden, den Gott in unser Leben hineingelegt hat, wie auch immer das aussieht, wie auch immer ihr das macht, das ist es eigentlich. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, das in unseren Glauben, in unsere Spiritualität zu integrieren. Ich habe bisher so gut wie kein Wort darüber gesagt, wie man das eigentlich macht. Und das ist jetzt nicht Unvermögen des Predigers, sondern das war pure Absicht, das möglichst lange auszuhalten und nicht gleich wieder in möglichst praktische Ratschläge abzubiegen, um allerlei Dinge mitzugeben, die man jetzt machen soll. Manchmal kommt es nämlich darauf an, gar nichts zu machen, sondern einfach da zu sitzen und sich daran zu freuen, was Gott für uns gemacht und getan hat. Und trotzdem möchte ich ganz am Ende zumindest zwei, ich nenne es mal Gestaltungsvorschläge, sagen, die einladen, in diesen Reichtum einzukehren und ihn für uns fruchtbar zu machen. Das eine, und das steht, und wir haben so ein kleines Papier geschrieben für unser Jahresthema, ein Mission Statement, ne, so macht man, wenn man heute sagt, was man will, dann schreibt man ein Mission Statement, so heißt das auf Neudeutsch in manchen Bereichen. Und dann haben wir ein Mission Statement geschrieben. Das ist übrigens ganz gut, kann man im Internet auch runterladen und ein bisschen nachlesen. Und der erste Punkt heißt, Gottes lebendige Stimme hören. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem, der ganz entscheidend ist, dass wir uns selbst unterbrechen in unserer Aktivität und unserer Produktivität und dass wir Räume schaffen dafür, in denen wir innehalten, dass das passieren kann. Die Inspiratio, Astrid hat es vorhin schon gesagt, die Mediziner benennen oder sprechen von Inspiratio, von dem Moment des Einatmens. Ja? Das ist die Inspiratio. Wo und wann und wie atmen wir geistlich ein? Und hyperventilieren nicht. Sondern wann und wo und wie atmen wir geistlich ein? Welchen Rhythmus haben wir da, um das einzuüben und zu machen? Ich glaube, das brauchen wir, dass wir Räume für uns schaffen, die uns unterbrechen, in denen der Geist Gottes in unser Leben einfallen kann und in denen wir nicht nur permanent unseren tollen Einfällen folgen, sondern eben Gottes Geist einfallen kann in unser Leben hinein. Das ist der eine Vorschlag. Und der andere, ganz schlicht, nutzen wir doch, was wir haben. Nutzen wir doch den Reichtum, der auch in unserer Tradition liegt, in unserer Frömmigkeit. Wir müssen nicht immer danach gucken, was andere machen. Das ist manchmal auch gut und bereichernd. Aber manchmal hilft es auch, sich schlicht auf das zu besinnen, was schon da ist. Und es einfach mal wieder zu entstauben, auszuprobieren und neu mit Leben zu füllen. Guck, was an Reichtum, auch an Frömmigkeit, an Spiritualität in deinem Leben ist und was du neu entdecken und nutzen kannst. Und dann wird Christus Gestalt gewinnen. Das wird vielleicht ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht so. Vielleicht so, dass Christus sich mit seiner Gnade und Barmherzigkeit in deinem Leben neu zeigt. Dass seine Liebe sich durchdrückt, durch dein ganzes Leben durch. Es ausfüllt, dein Herz wärmt, die Löcher deines Lebens stopft, dir hilft, dich selbst anzunehmen, so wie du bist, dich davon frei macht, anderen Erwartungen zu dienen und sie erfüllen zu müssen. Und vielleicht heißt es auch, dass sich das Kreuz Jesu Christi in unserem Leben zeigt. Dass Christus Gestalt gewinnt, das bedeutet ja nicht, dass immer einfach nur alles schön und rosig wird, sondern manchmal heißt es auch, dass das Kreuz Christi in unserem Leben sichtbar wird. Dass wir sein Kreuz, nicht sein Kreuz auf uns nehmen, aber unser Kreuz auf uns nehmen. Und dass wir davon etwas erfahren, dass christliches Leben auch Kreuzesnachfolge ist. Leben mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen, ja, aber eben auch mit dem Gekreuzigten. Und dass dieses Kreuz Christi die Grundlage dafür ist, dass unser Leben heil und versöhnt und befreit wird. Und vielleicht, und das ist das letzte Bild, man kann etwas sehr Schönes damit machen, nämlich sein eigenes Gesicht. Man muss nur die Augen zumachen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Vielleicht möchte Christus sich einfach auch deiner bedienen, so wie du bist. Mit den Gaben, die du hast, mit den Eigenschaften, mit den Vorzügen und auch mit den Schattenseiten, die da sind. Und Gestalt gewinnen. Ja, das ist jetzt nicht ganz so schön, aber ihr ahnt es. Ihr seid viel schöner, wenn ihr das macht. Geht hinein in diesen großen Raum der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Christus erwartet euch. Und er wird euer Leben ausfüllen. Und er selbst wird Gestalt gewinnen in eurem Leben. Amen.